Die Wochennotiz.
Ich darf euch recht herzlich begrüßen zur Themenwoche Gerechtigkeit auch in unserem Podcast. Hallo Tim.
Hallo Nick. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, weil natürlich gehören auch wir sind
gerecht.
Staatsfinanzierte Medien, die diese Themenwoche halt machen in dieser Woche.
Ja, ja,
und auch wir sind gerecht.
Ja, ja, wir sind absolut gerecht. Ich finde, nach dem Wahlkampf von Martin Schulz im vergangenen Jahr ist einfach das Thema Gerechtigkeit auch währenddessen auch total auf so liegen geblieben irgendwie. Und ich finde es gut, dass man das jetzt nochmal in so einer Themenwoche quasi aufgreift und nochmal ein bisschen über Gerechtigkeit spricht.
Ich finde, diese ARD-Themenwochen, das ist ja immer so ein Begriff,
ja,
unter dem dann alle möglichen Sendungen laufen.
Hast du gerade im Kopf noch, wie die anderen heißen? Die anderen ARD, vielleicht gibt es einen Wikipedia.
Ich weiß nicht, ob es die schon gab, aber ich sag mal, eine Themenwoche Freiheit wäre jetzt auch nichts Ungewöhnliches.
Ja. Glauben. Hier, guck mal, es gibt tatsächlich eine ARD-Themenwoche Wikipedia-Artikel. Also, zum Thema Krebserkrankungen, Kinder, demografischer Wandel.
Aber Krebserkrankungen finde ich schon sehr speziell, muss
ja,
ich sagen.
Leben was sonst, war der Titel der Themenwoche Krebserkrankungen im April 2006.
Also worauf ich damit aber eigentlich jetzt hinaus wollte, war, dass man halt je nach Interpretation sehr viel, also du kannst halt eigentlich über jede Woche in der ARD so ein Motto stellen und immer irgendwie argumentieren, dass da eine Sendung zu passt.
Ja.
So, also.
Heimat war 2015 schon, bevor es überhaupt ein Heimatministerium gab, gab es schon die Heimat-Themenwoche in der ARD. Also quasi so ein bisschen auch Trendsetter im Grunde für die großen Themen. Wetter fände ich nochmal. Also Moment, jetzt gucke ich mal.
Aber die Themenwoche Heimat, das kann man sich in gewissen politischen Kreisen ja wahrscheinlich gar nicht mehr vorstellen, nee, dass da beim zwangsfinanzierten Fernsehen nicht Umerziehung stattfindet für die Umvolkung geworben wird, dass es das mal gegeben hat, 2015 noch, das sind doch Fake News. Ja. So, glaube ich, kommt es in dieser Blase wahrscheinlich wieder an. Bei mir hat sich ein bisschen was angestaut, muss ich ehrlich sagen, bezüglich eben dieser politischen Position und dieser Partei.
Wir haben
Partei.
Lange nicht mehr über Politik geredet.
Ich stimmt. möchte den Namen dieser Partei gar nicht mehr aussprechen, weil ich eigentlich ja vermeiden möchte, dass sie noch weiterhin so wahnsinnig viel Aufmerksamkeit bekommt. Ich fand es ganz gut, dass in letzter Zeit aufgrund der hohen Wahlergebnisse und Umfragen einfach mal die Grünen so ein bisschen präsenter waren.
Mhm.
Ja, weil ich so gedacht habe, okay, wenn das so funktioniert wie bei den anderen, dann
ist
geht's mal vielleicht wieder in eine andere Richtung.
Da sage ich auch als Sozialdemokrat besser als Fritten aus der Mülltonne. Ne? Also besser die Grünen irgendwie als Gegengewicht zu CSU, CDU und den Hayopais von der AfD und den Liberalen, die auch nicht so richtig.
Jetzt hast du den Namen ja doch gesagt.
Ach so, ja, aber ist das so ein bisschen so Lord Voldemort-Phänomen? Ich weiß nicht. Gab es in Hogwarts damals die Diskussion, ob man Lord Voldemort, den größten Verbrecher in ich wollte gerade Mittelerde sagen, aber den größten Verbrecher gegen die Muggel.
Ich kann dir nicht helfen, ich habe von Harry Potter keine Ahnung.
Was bist du denn für einer? Ja, du hast ihn erst groß gemacht.
Ich?
Dadurch, dass du ihn ignoriert hast, Lord Voldemort. Ja. Also ich frage mich, ob man sich in Hogwarts und, wie heißt denn die Zauberwelt von Harry Potter? Das ist ja, nee, es ist ja eigentlich, also, es ist ja
das
die
ist
Welt.
Eigentlich,
ne? Es ist ja eigentlich die Welt.
Bildung,
ne?
Irgendwie, ja. Wenn es einen Namen dafür
es
gibt.
Es ist ja die
das
normale Welt. Es ist ja quasi Gleis 3/4 ist ja in London und so. Naja, auf jeden Fall habe ich mich gefragt, ob sich in Hogwarts damals die Leute Gedanken gemacht haben, bis es quasi so allgemeiner Konsens war. Nur, du weißt schon, wer zu sagen für Lord Voldemort. Ob man da vorher drüber diskutiert hat in so Talkshows
Und hat man ihn da auch eingeladen?
Ja,
hat man
oder
gesagt,
also wird man ihm gerecht, wenn man ihn dämonisiert und seinen Namen nicht mehr ausspricht? Oder müssen wir uns quasi mit Lord Voldemort auch mal in so eine politische Debatte stürzen quasi? Also ist es okay, wenn man sagt, Muggel müssen alle ausradiert werden? Ist das vielleicht das Thema von Anne Will demnächst? So, weißt du?
Aber das frage ich mich manchmal. Genau zum Beispiel schon der erste Punkt in den diversen Artikeln, die ich nachher verlinken muss. Ich bin es selber schuld. Aber eine Sache ist jetzt passiert. Es gibt eine neue Kampagne von gewissen Prominenten oder vielen Prominenten, die im Prinzip auch gegen rechts ist. Hashtag unfollow me, womit gesagt werden soll, wenn du, plakativ gesagt, es gibt ein so ein Meme, wenn du Ausländer hast, dann entfolge mir bitte. So, also die Aussage ist, wenn du menschenunwürdige Positionen vertrittst politisch, dann sollst du mir bitte nicht mehr folgen.
Ja.
Und ich,
das ist quasi wie Expelliarmus, der Zauberspruch.
Aha. Irgendwie
naja.
Bist du neulich schon mal nicht so gut angekommen mit so einem Vergleich.
Ja,
das fällt mir gerade
wenn ich so
ein.
Popkulturbanausig daherkomme und glaube, irgendwie passende Anspielungen zu machen.
Jedenfalls habe ich im ersten Moment, als ich das gehört habe, habe ich gedacht, Moment mal, hier hat doch neulich schon mal in einem Podcast, in meinem oder unserem Podcast, hat doch da jemand schon mal gesagt, wenn ihr Nazis seid, dann hört uns bitte nicht zu. Also die Idee kam mir durchaus bekannt vor von uns. Trotzdem habe ich mich, ehrlich gesagt, das erste Mal mit dieser Kampagne so ein bisschen schwer getan, weil ich so dachte, ja, also eigentlich, die Leute, die, ich weiß nicht, wen das betreffen soll, weil ich glaube, sehr viele Leute, die diesen Leuten folgen, die stehen sowieso hinter deren politischer Haltung. Mhm. Und Leute, die deswegen entfolgen würden, die entfolgen eventuell auch vorher schon deswegen. Also ich, das Einzige, was ich gut finde, ist halt die Aussage, scheiß auf große Followerzahlen, wenn ich dich loswerde damit. Aber irgendwie, ja,
ich verstehe, was du meinst, weil man schubst ja quasi die Leute, die eine sehr rechtspopulistische Haltung irgendwie vertreten oder dieser Meinung folgen, die stößt man ja sozusagen zurück in ihre eigene Filterblase, in der sie sich sowieso schon bewegen, wenn man sagt, jetzt bitte folgt aber auch noch den paar wenigen normalen Leuten, denen ihr noch folgt, bitte nicht mehr weiter, weil ihr scheiße seid. Ich verstehe diesen Einwand. Trotzdem finde ich es ganz gut, wenn mittlerweile auch einfach mal Menschen in Kunst und Kultur und Medien ihre Stimme, die eine gewisse Aussagekraft hat und eine gewisse Reichweite erzielt in diesem Land, auch feststellen für sich, dass es wichtig ist, halt eine Position einzunehmen und klarzumachen, diese Haltung, die verändert sich nicht, sondern das sind Grundwerte, die ich habe. Und wenn ihr damit ein Problem habt, dann darüber ist nicht zu diskutieren. Das ist der Teil, den ich gut finde, weil ich das Gefühl habe, dass es in den letzten Jahren noch nicht so stark war wie jetzt zuletzt.
Mickey Beisenherz hat ja teilgenommen an dieser Kampagne und ich finde, er hat eine sehr, sehr ausgewogene Kolumne auch über seine Erfahrungen damit für einen Stern geschrieben. Die verlinken wir mal in den Shownotes. Dann gehen Sie mir auf die Nerven bei der AfD. Meinetwegen sage ich den Namen jetzt wieder. Ja. Dieser eine Typ, Christian Blecks heißt es, glaube ich, Abgeordneter im Landtag NRW und hat über einen Lübecker getwittert, der schwarz ist und da Mr. Schleswig-Holstein geworden und dann hat er irgendwie getwittert, ja, ich frage mal nach, ob der auch noch Mr. Ghana werden kann oder so, was natürlich total rassistisch ist und ich wollte darauf hinweisen und auch da haben wir einen Artikel, den wir in den Shownotes verlinken, einfach weil der Tweet inzwischen verschwunden ist und ich auch nichts darüber gesehen habe, also er hat sich nie wieder dazu geäußert. So, aber offensichtlich ist ihm ja klar, da das war nicht die beste Idee und er hat ja auch ein entsprechendes Echo natürlich bekommen.
Ja.
So, aber ich finde, man sollte das festhalten, dass der Typ das gemacht hat. Ganz einfach.
Ja, das ist so mausgerutscht. Das ist genauso mausgerutscht, wie wenn ein Pharmaunternehmen aus der Schweiz, einem Nicht-EU-Land, plötzlich aus Versehen im Online-Banking 180.000, glaube ich, oder 160.000 Euro oder 130.000 Euro an einen Kreisverband der AfD überweist. So hoch mausgerutscht. Ach Mensch, nee, das wird schon alles seine Richtigkeit haben. Und Alice Weidel fällt das nicht auf, dass eine Großspende, wo sie ja selbst immer betont hat, dass die AfD keine Großspende hat, eine Großspende für ihren Kreisverband überwiesen wurde, was einfach nach Parteiengesetz in Deutschland illegal ist. Und Ja, ich bin da mal gespannt, was da jetzt so rauskommt. Wenn, ich meine, das war am Ende war das natürlich ein unglückliches Versehen, dass dieses Pharmaunternehmen aus Versehen im Online-Banking eine falsche IBAN eingegeben hat. IBAN, der Schreckliche. Man kennt das ja. Dieses ist ja furchtbar lang und so. Sollte eigentlich wahrscheinlich ganz woanders hingehen.
Und wie war das jetzt nochmal passiert, dass da plötzlich so viele Facebook-Likes für eingekauft worden waren?
Ja, da bin ich aber noch gespannt auf die Auflösung. Es wird natürlich jetzt so sich da drauf gestürzt und betont, dass da mit Facebook-Likes gekauft wurden. Ich habe das bislang aber anders verstanden, auch weil ich bei Twitter einigen Social-Media-Managern folgen und die zur Einordnung gefragt haben, das ist aber, glaube ich, bislang noch nicht aufgelöst worden, haben die von der AfD, hat Alice Weidel wirklich Likes gekauft oder Like-Ads? Like-Ads wäre, wenn quasi Postings mit dem Hinweis, die Seite zu liken, von der AfD bei anderen Leuten angezeigt wird, die bislang noch nicht die AfD liken. Was ein Unterschied in der Seriosität wäre, weil Like-Ads buchen ist durchaus, also kann man halt machen. So, es ist trotzdem immer noch scheiße, wie man mit Spendengeldern in so einer Höhe irgendwie versucht, den nächsten Spendenskandal herbei zu sehnen, keine Ahnung, aber das muss man jetzt erstmal, glaube ich, mit Vorsicht genießen.
Dann nochmal in die rechten Filterblasen. Hallo, ich glaube, ihr hört sowieso nicht zu, aber trotzdem hätte ich da mal eine Frage. Immer wenn irgendwie so was links dargestellt wird in einem fiktionalen Tatort oder Polizeiruf, wie jetzt auch gerade wieder in dem Rostocker Polizeiruf, da waren Aufkleber zu sehen, FCK, AfD, FCK, NZS und ein Antifa-Aufkleber war, glaube ich, auch noch irgendwo
zu sehen.
Feine
Sahne war auch, ja genau, ein Plakat von Feine Sahne, Fischfilet war zu sehen.
Genau, auch das war zu sehen. Und es gibt eine Empörung, das ist Einflussnahme und Umerziehung und so. Warum höre ich das von der anderen Seite eigentlich nie, wenn zum Beispiel im Dresdner Tatort der Chef durchaus rechte Tendenzen aufweist? Also jetzt
In seiner Rolle, genau. Ja.
Aber da höre ich nicht von links, oh, da sollen wir aber umerzogen werden hier oder so. Ich meine, gut, jetzt würde der Rechte wahrscheinlich sagen, ja, der wird da auch wie voll der Trottel dargestellt. Aber diese Filme bilden ja nun mal das Land ab. Und Leute, es gibt eben auch diese politischen Positionen und es kann dann auch durchaus auch mal sein, dass eine Kommissarin eben diese Aufkleber in ihrem Büro hat, weil sie diese Position vertritt. Und gerade in Rostock ist das doch eine nette Idee, sag ich mal so.
Weil Feine Sahne kommt aus Rostock, ja auch. Also von daher ist da der lokale Bezug zu einem Plakat von Feine Sahne Fischfilet im Büro vielleicht auch gegeben. Aber was ich da noch daran anknüpfend für eine Frage habe an die rechte Szene, die sich darüber empört und quasi dem Polizeiruf unterstellt, damit latente Umerziehung irgendwie oder eine klare Gesinnung irgendwie so positionieren zu wollen und die Leute durch Sticker auf der Pinnwand im Hintergrund des Films irgendwie dadurch quasi Einfluss nehmen zu wollen auf die politische Willensbildung des Volkes, frage ich mich, für wie dumm hält sich die rechte Szene eigentlich selbst, dass sie glaubt, dass durch irgendwelche Sticker auf einer Wand im Hintergrund eines Filmes irgendjemand seine politische Meinung ändert. Also wie dumm sind die, also halten die Leute sich untereinander?
Ja, und was ich auch interessant finde, ist, dass wir inzwischen auch ja da angekommen sind, dass zum Beispiel von dem eben erwähnten Beispiel, ne, Unfollow Me, wenn du Ausländer hast, da fühlen sich inzwischen nicht nur richtige Ausländerhasser angesprochen, was halt auch ein wahnsinniges Debattenproblem ist. So.
Ja. Aber also weißt du, ich stelle mir die Szene vor, irgendwie am AfD-Stammtisch in der Kneipe treffen sie sich und dann sagt der in Chemnitz und dann sagt der Klaus, Karl-Heinz, wo ist denn bitte der Werner eigentlich? Der war doch sonst immer hier. Der war doch letzte Woche auch noch in Chemnitz, Hase bleib hier, ist er denn noch den Ausländern hinterhergelaufen? Der kommt gar nicht mehr. Und dann sagt der Klaus oder der andere von den drei Namen, den ich jetzt genannt habe, ja nee, der Werner, der hat letztens Polizeiruf geguckt und wegen den Stickern im Hintergrund wird er jetzt die Linke. Also ja. Das ist so dumm.
So dumm, ja. Wir haben schon ein paar Mal jetzt Feine Sahne Fischfilet erwähnt und ehrlich gesagt habe ich, glaube ich, tatsächlich noch nie Musik von denen gehört und für mich festgestellt, dass es bisher zumindest ein gewisses Problem für mich gab, denn es gibt auch da diesen rechten Reflex, immer wenn dieser Name irgendwo fällt, zu erzählen, hallo, die sind linksradikal, die wurden mal vom Verfassungsschutz beobachtet, bla bla bla, die sind quasi freiwillig nur von links.
Mhm.
Und deshalb habe ich mich eben entschieden, mich mal gerade ganz kurz damit zu beschäftigen. Nein, ich musste einfach mal recherchieren. Also mir war schon klar, dass das alles irgendwie Quatsch ist. Aber das wollte ich nur dann auch noch mal rausfinden halt einfach. Und das habe ich rausgefunden in einem sehr guten Artikel, wie ich finde, vom Musikexpress. Und auch den würde ich dann einfach mal in den Shownotes verlinken, damit auch ihr rausfindet, dass es alles Quatsch ist, was die rechte Szene über Feine Sahne Fischfilet sagt.
Ja, und wer mich jetzt auch für ein für eine linksradikale Strömung in den Reihen der SPD hält, die Hans-Georg Maaßen meinte, ich war sogar schon mal auf dem Feine Sahne Fischfilet Konzert. Zweimal.
Wochennotizblock.
So, jetzt aber mal Schluss hier mit der Umerziehung.
Ja. Nämlich, jetzt wollen wir euch mal und vor allem meine Meinung umerziehen. Ich habe letzte Woche gewettert gegen die drei Ausrufezeichen mit Ingeborg Jülich, Petra Wipperfürth und Hildegard Bingen oder so. Ich weiß nicht mehr, wie die drei 12- bis 14-jährigen Detektiv-Mädels heißen, die einen auf die drei Fragezeichen machen, sich aber nicht an die richtig großen Fälle rantrauen, sondern nur an so Taschendiebstahl oder so. Da habe ich groß gewettert und dann haben wir aber Feedback bekommen per Mail von unserer Chefredakteurin.
Deshalb sind wir gezwungen, es vorzulesen.
Wir sind es also gezwungen vorzulesen und diese Meinung gibt nicht die Meinung der gesamten Redaktion wieder. Die drei Ausrufezeichen sind mega cool. Genau das Richtige für abends zum Einschlafen. Spannung, Romantik und Spaß. Nick, du Spongo-Spacken, hast einfach keine Ahnung. Das ist an dieser Stelle also auch platziert worden.
Ich finde, diesen letzten Satz kann man mal einfach so stehen lassen. Apropos stehen lassen, Überleitung des Horrors. Aber du hast mich
auch... Hast du gepupst, wenn
kurz, nein, nein. Du hast mich auch kurz ratlos stehen lassen, muss ich dir ehrlich sagen. Ich habe das... habt ihr das bisher nicht kommuniziert, weil es sich inzwischen auch aufgeklärt hat. Aber ich glaube, es war am Samstagabend, als ich plötzlich um 22.09 Uhr von dir eine Textnachricht bekomme. Ich habe jetzt 2 Minuten Big Mouth geguckt und möchte mich jetzt schon für diesen absurden Tipp bedanken. Und ich war mir nicht so sicher, wie ich das jetzt interpretieren sollte. Deshalb habe ich darauf auch erstmal nicht geantwortet, weil ich so dachte, okay, ja, 2 Minuten, denkt er jetzt schon, es ist verschwendete Zeit, weil er auch schreibt, es ist absurd. Andererseits will er sich ja bedanken. Also vielleicht findet er es doch gut. Es hat sich einen Tag später aufgeklärt mit einer weiteren Nachricht von dir. Wirklich, diese Serie ist so gut, so bescheuert, danke. Und jetzt fühle ich mich natürlich verpflichtet, oder ich habe mich schon verpflichtet gefühlt. Das war ja mein Netflix-Tipp von vor 2 Wochen, hier in der Wochennotiz. Und ich möchte jetzt, nachdem ich es bisher noch nicht gemacht habe, aber um mich selbst auch so ein bisschen unter sozialen Druck zu setzen, möchte ich versprechen, dass ich bis zur nächsten Aufzeichnung dann auch mal Haus des Geldes angucke, die erste Folge, Hand drauf.
Mit so viel Wertschätzung hätte ich jetzt gar nicht, im Gegenzug gar nicht gerechnet. Aber ich muss wirklich sagen, ich habe jetzt die erste Staffel Big Mouth durchgeguckt und es ist halt, ich habe alleine angefangen und dann kam jemand quasi nach ein paar Folgen dazu und mir war es reflexartig unangenehm.
Das habe ich.
Weil man halt so, wenn du von Folge 1 anfängst, wird dir halt klar, die reden ständig nur übers Ficken, das Hormonmonster kommt und taucht auf und ist halt einfach mega obszön. Und du verstehst das dann quasi, weil du den Kontext hast. Wenn aber jemand reinkommt und da läuft eine Zeichentrickserie, wo ein Monster steht und sagt, ja, und du fickst die gleich von hinten oder so, und dann ist er halt einfach irgendwie so ein bisschen unangenehm. Dann musste man erstmal irgendwie erklären.
Ich habe inzwischen mir auch so überlegt, ich glaube, das ist so wirklich an allererster Stelle von allen Fernsehsendungen oder Produktionen, die ich in meinem Leben gesehen habe, die ich nicht zusammen mit meinen Eltern angucken möchte.
Aber trotz allem, also es wird ja, also es sind ja erwachsene Autoren, die sozusagen an ihre eigene Pubertät so auch erinnern und so Erfahrungen quasi humoristisch
manchmal habe ich Angst, wie viel davon wahr ist, ehrlich gesagt.
Ja, aber also es gibt halt so Stellen, wo, keine Ahnung, also dieses Hormonmonster, was immer auftaucht, was immer nur derjenige, der in der Pubertät ist, selbst sieht, Das steht ja so quasi für die Triebe, dass irgendwie so eine Stimme im Kopf, die einfach in allem was Perverses oder Sexuelles sieht. Und ich meine, machen wir uns nichts vor, mit 12, 13, 14 oder so siehst du in allem was Sexuelles, ob du willst oder nicht. Und dir ist es auch manchmal selbst unangenehm, wie halt dann auch in diesen Gesprächen mit diesem Hormonmonster ja auch oft klar wird, dass derjenige, der dann da halt in der Pubertät ist, dann sagt so, ja, nee, jetzt bitte nicht, jetzt bitte nicht. Also wirklich, ich hab's sehr abgefeiert irgendwie. Also fand ich gut.
Hatten wir schon mal eine so lange Einleitung für den Spotify-Song? Weil das ist der Titelsong von Big Mouth, den ich gerne auf die Playlist setzen möchte. Charles Bradley mit Changes.
Freie Themennacht.
Mein Lieber, hier, da setzt der Nick gerade noch den Spotify-Song auf die Playlist.
Podcasts so, im Anschluss. Die verzögern
sich.
Ich
Zeit überbrücken muss, weil das nächste Thema stammt in erster Linie von ihm, obwohl ich natürlich auch vorbereitet bin und mir das Interview durchgelesen habe, um das es da geht. Aber ich will jetzt nicht vorgreifen, außer mit dieser schlechten Parodie.
Wir haben ja alle in den Medien Schreckliches erfahren in den letzten Tagen und Wochen. Malibu ist abgebrannt quasi, ganz Hollywood. Ist durch einen schweren Waldbrand in Mitleidenschaft gezogen worden. Und ich sag mal so, das hätte uns in Deutschland natürlich nur so peripher interessiert, wenn irgendwelche Multimilliardäre ihre Villen verlieren. Aber unser von allen geschätzter, verehrter und geliebter Weltmoderator aus Deutschland, Tommy Thomas Gottschalk, ist auch Opfer geworden. Seine ganze Villa aus Holz ist niedergebrannt. Und es gibt ein Interview, was er gegeben hat. Und das ist so großartig. Das ist so gut. Das müssen wir auf jeden Fall verlinken. Und da wollte ich mit dir zumindest auch kurz drüber sprechen. Dem Bayerischen Rundfunk hat er ein Radiointerview gegeben. Denn er macht ja auch selbst alle 4 Wochen im Bayerischen Rundfunk eine Radiosendung. Und hat dann halt quasi auch direkt eingeleitet mit dem Hinweis, dass er jetzt nicht Bock hat, irgendwie auf Betroffenheitstour zu gehen, sondern er spricht halt mit dem Bayerischen Rundfunk, weil das jetzt halt die Kollegen sind so und die sich quasi sehr empathisch dafür interessieren, was ihm widerfahren ist, aber er hat da jetzt eigentlich keinen Bock auf große Interviews. Und dann erzählt er halt in diesem Interview, dass seine Frau ja in Malibu war und quasi von der Polizei angerufen wurde, von der Feuerwehr angerufen wurde, sie müsste jetzt das Haus verlassen. Und statt den Rilke mitzunehmen und irgendwie die Geburtsdokumente im Safe, hätte sie halt die Katzenklos und die Katzen gerettet. Und statt irgendwie mit dem Wohnwagen und dem Auto wegzufahren, weil das Auto war dann halt nicht da für den Wohnwagen, ist sie mit dem billigsten Auto weggefahren.
Dem billigsten Auto,
weil es ihr halt so gut gefällt. Und dieses Interview ist halt einfach so humorig in einer Situation,
ja, er macht
wo du wirklich
schöne Gags so. Ich gehe mal nicht davon aus, dass es ein Feuerwerk zu meinen Ehren war.
Ja,
so,
weil es war halt genau an seinem Hochzeitstag auch. Und es ist so humorig und es hat so eine Größe. Also so Thomas Gottschalk steht so über allem. Natürlich, das ist total scheiße und wahrscheinlich also tut ihm das auch alles weh. Aber es ist er sagt auch hinten raus, es gibt, weiß Gott, Schlimmeres und so. Und aber das ist, also es hat sowas, weiß ich nicht, sowas Entspanntes. Ich bin eigentlich mit der Welt fertig. Ich habe alles erreicht und es ist also
gut. Er ist natürlich auch in der komfortablen Situation, dass er sich das leisten kann, ne?
Ja, natürlich.
Nee, das ist jetzt nicht. Das Leben geht weiter.
Aber weißt du, wie viele Promis sich das auch leisten könnten und trotzdem einen auf betroffen machen würden? Also so
das stimmt natürlich.
Und das dann so auswälzen würden.
Ich möchte aber noch für die Leute, die durch uns, nur durch uns auf dem Laufenden gehalten werden und nur durch uns alle Dinge wissen, kurz noch die Anmerkung der Redaktion des Bayerischen Rundfunks hier übernehmen.
Also,
das ist gerade noch nicht so ganz klar geworden. Thomas Gottschalk besaß das Gedicht Der Panther von Rainer Maria Rilke vom Autor persönlich geschrieben. Und das ist eben in dem Haus verbrannt. Davon hat Nick eben gesprochen.
Ja.
Für alle, die das nicht selbst wissen, weil sie nur durch uns auf dem Laufenden bleiben.
Und jetzt vielleicht auch noch so ein kleiner Schwenk zu meiner täglichen Arbeit. Wir zeigen mal Vox demnächst, der Vertretungslehrer. Am 11. und 18.12. kommen 2 Folgen mit Frank Thelen und Dagi B. Die sind quasi so Überraschungslehrer in einer Schulklasse und machen sozusagen Vertretungsunterricht, aber eben nicht Mathe, Geschichte, sonst was, sondern bringen quasi so ja, etwas mit, aus was ihre eigene Karriere beeinflusst hat und worüber es sich lohnt, mit den Schülern zu sprechen. Also über Herausforderungen, über Hass im Netz, über die Zukunft, wie man sie selbst gestalten will. Also etwas größere Themen als eben, du lernst halt nicht für die Schule, sondern fürs Leben in den Vertretungslehrerstunden. Und wir haben eben auch schon angekündigt, dass Thomas Gottschalk in einer Folge dabei sein wird. Und wie ich natürlich im Vorfeld zur Vorbereitung so einer Ankündigung immer alle Managements anschreibe und sage so, ja, hier eine Kurzbiografie, hier sind ein paar Interviewfragen, hätten wir gerne ein paar Antworten drauf und so, habe ich das natürlich auch an den Kontakt von Thomas Gottschalk geschickt und habe von Thomas Gottschalk persönlich eine Antwort bekommen. Und ich will jetzt nicht zu sehr aus dem Nähkästchen plaudern, aber ich fühle mich schon so ein bisschen wie Jan Böhmermann gerade, der auch in seinem Podcast erzählt, wenn er mit Tommy Gottschalk gerade gemailt hat. Thomas Gottschalk hat einfach, also nicht Hallo oder sehr geehrter Herr Vautek oder Niklas geschrieben, sondern einfach Niklas. So, ah, ja. Weißt du, was soll denn das? So, einfach kommt Niklas. Und sehr schön. Der Hinweis zu seiner Biografie, die ich ihm mitgeschickt hatte, die hatte seinen Kontakt vergessen, ihm weiter mitzuleiten. Die war nicht im Anhang, hat er geschrieben, steht alles bei Wikipedia, da könnten wir nichts falsch machen. Also ist auch da, hatte er also so eine wahnsinnige Größe, die ich einfach total abgefeuert habe. Die Mail hat keine Fragen offen mehr gelassen. Es war einfach, aber es war jetzt nicht unsympathisch. Es war einfach ein großer Typ, ein großer Typ.
Während deiner wahnsinnig langen Ich arbeite bei Vox und deshalb habe ich was zu erzählen Einleitung, habe ich gerade überlegt, ob man nicht mal so Niklas erzählt von Vox-Jingle einbauen sollte.
Sonst würde ich ja jetzt erzählen, dass ihr...
Aber das ist noch nicht die eigentliche Frage.
Ach so, okay.
Sondern die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, gibt es bei so einem typischen Vox-Jingle-Sound, also so wie... Ja, das ist ja nur der Sendername geflüstert. Ich meine
ja,
sowas wie dü-dü-dü.
Ja, also
das war ProSieben, falls man es nicht erkannt hat, aber es war sehr schlecht von mir gesungen.
Also ich hatte zuerst gedacht Telekom.
Nee, das wäre ja
dü-dü-dü-dü-dü-dü. Ja, okay. Ja, also ich bin schlecht in Geräusche nachmachen, wie du vielleicht mitbekommen hast, auch in letzter Zeit. Es gibt schon so ein Sounddesign, was so brumm. Nee, es macht keinen Sinn,
es ist nicht so richtig eingängig, so, wenn, es ist mehr so ein Geräusch als eine Melodie wahrscheinlich.
Wenn die Trailer zusammen sind, wo Leute die Kugel ins Bild halten oder wo quasi der Sendehinweis im Bild zu sehen ist für die Sendung, die wir ankündigen und die so weggewischt wird, dann hört man im Hintergrund so ein Geräusch und am besten ist es einfach Vox zu flüstern. Das ist eigentlich Sound, das ist die Sound-ID eigentlich des Senders. Wir hatten früher mal Macht an. Aber wurde irgendwann einfach...
Das ist ja auch nur ein Slogan, oder? Also
Vox, der dann macht an.
Wie würde man denn unsere Jingles singen? Hat der Giesmann ja mal probiert. Komm, ja, machen wir lieber live. Vom Band meine ich. Ja.
Süßigkeit der Woche.
Dim, diddlim, dim, dim. Ja, diddlim, das stimmt. Dim, so kann man es ganz gut machen. Dim, 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 dim.
Jetzt wollte ich eigentlich eine super Geschichte noch erzählen. Die
kannst
ich
du ja
bei
machen,
Spiegel-
während wir die Fizzy-Bottle-Süßigkeit hier essen. Dann sagen wir schon mal, wie sie heißt.
Und
dass sie von Funny Candy ist, deshalb wird es jetzt lustig mit der Süßigkeit. Und welche Geschichte wolltest du jetzt noch erzählen?
Bei Spiegel Online habe ich die gelesen. Da habe ich ein bisschen Angst, seitdem auf Toilette zu gehen. Weil kann ja überall passieren. Es ist in Thailand passiert. Überschrift reicht eigentlich. Den Artikel verlinken wir einfach.
Schlange.
Da habe ich Aussetzer mit dem. So, da ist das Mikrofon wieder da. Schlange beißt Mann auf Toilette in den Penis.
Ja,
so,
also
du sitzt halt quasi
raus.
Und strullerst. Und ich sitze immer super lange auf Toilette, weil ich immer noch mal auf mein Handy gucke und dann da so versacke und und auch wenn ich nur Pipi mache, setze ich mich hin, weil ich das gelernt habe, weil ich Manieren habe und ich struller nicht einfach im Stehen. Und dann würde ich die Schlange quasi gar nicht sehen.
Das klingt aber für mich wie so eine Urban Legend, wie wenn man so eine Eidechse im Klo runterspült und dann wird da in der Kanalisation so ein riesen Krokodil draus oder so.
Oder ein Dinosaurier-Baby. So, wir haben hier so eine kleine, so ein kleines Fläschchen. Ich schmeck noch nichts.
Es sind so, ja, es ist glaube ich eigentlich
Geruch
so,
erstmal
so,
mega
so eine Art kleine Brausebonbons.
Mhm.
Und es steht in mehreren Sprachen, also Fizzy Bottle ist das, was groß draufsteht, dann steht da drunter auf Französisch Bonbon Pétillant und Fizzing Candies auf Englisch. Was ich jetzt mal so interpretieren würde, dass das halt so ein bisschen ja, britzelt einfach.
Ja, es sieht so ein bisschen aus wie so Mini-Marshmallows, so, wenn man da so reinguckt, ne? So ganz kleine Mini-Marshmallows.
Wobei es deutlich fester ist als Marshmallows, aber sieht so aus, das ist richtig.
Aber der
ich dachte jetzt im ersten Moment.
Das Monster auf der Flasche, was da abgebildet ist, hat eine coole Cappy an. Und da steht
Und der schüttelt sich alles auf einmal rein. Vielleicht habe ich es auch falsch gemacht, dass ich einfach nur so vier von den Dingern genommen habe.
Vielleicht muss man mehr nehmen. Und zum Thema Kappen tragen, ne? Kennst du, also ich trage ja Kappen quasi falsch. Ich kann ja kein echter Gangster sein. Denn ich setze mir die ja nicht nur so dezent auf den Kopf. Also früher hatten, ich weiß nicht, ob das heute noch Mode ist, aber als ich in der Schule war und coole Gangster Kappen getragen haben, da wurde das immer so. Man hat das Gefühl, man brauchte doppelseitiges Klebeband an den Rändern der Kappe, damit die überhaupt auf dem Kopf fällt, weil die nicht fixiert über den Kopf gezogen, sondern nur auf den Kopf gelegt wurde. Erinnerst du dich an die Phase, wo Menschen so rumliefen?
Ich habe das nicht so beobachtet, dass das in Phasen stattgefunden hat.
Und dann gab es ja Leute, die haben den Kappenschirm so gebogen.
Ja,
weißt du, so nach oben gebogen war.
Auch noch, ja.
So nach oben und dann so gewölbt. Gab es da eigentlich verschiedene, also je nachdem, wie man gewölbt hat, dass man irgendwie gesagt hat,
wie stark man jetzt gewölbt hat oder in welche Richtung? Das habe ich ehrlich gesagt nie gesehen, dass den mal jemand in die andere Richtung gewölbt hätte. Vielleicht wäre das so ein Trend, den wir mal setzen sollten.
Vielleicht einfach mal so eine Art Scheuklappen, das würde ich dann machen. So schüchterne, introvertierte Leute haben den einfach nach unten so gebogen, so vors Auge.
So dass man auch einfach nichts mehr sieht.
Ja, oder falls du mal irgendwie noch gerade was was wegflexen musst irgendwo oder so, damit nicht die Funken ins Auge kommen, hast du immer den Kappenschirm so da so vorgezogen, weißt du?
Aber dieses Monster jedenfalls hier auf der Verpackung, das trägt ja einmal den Schirm ganz nach hinten, wie Jan Böhmermann, glaube ich, bei Luke Mockridge auch nochmal gesagt hat, das ist so der Onkel, der irgendwie auch cool wirken will, nochmal der 40-Jährige oder so. Aber dann ist dieser Schirm noch so nach hinten weggebogen. Das ist auch total merkwürdig.
Der Bruch in der Süßigkeit ist für mich ja, dass das so eine Mini-Trinkflasche ist und auch das Monster sich auf dem Bild das so reinkippt. Aber es ist ja nicht flüssig. Also warum macht man was in ein Trinkgefäß optisch und zeigt dem Monster auf dem Bild auch trinkend sozusagen, schüttend, wenn man das aber gar nicht trinken kann? Oder könnte man das mit Wasser mischen?
Spannende Frage.
Ja, mega spannend.
Ich frage mich auch, was es eigentlich für ein Geschmack ist. Also ich merke, es ist so ein bisschen Orange. Wo steht das?
Ich würde das oben über dem Monster, das die Frucht, die
da ist. Ja, richtig, genau, da ist eine Orange. Okay. Also, ja, jetzt weiß ich, woran mich das erinnert. Das ist so ein bisschen, hast du mal Süßstoff pur gelutscht?
Ja.
Das ist so ein bisschen, als wäre das jetzt noch mit Orangenaroma aromatisiert.
Meine Oma, die das immer sich in Kaffee getan hat, in ihren schwarzen Kaffee, also quasi schwarzen, also kam keine Milch mehr dazu, sondern Süßstoff in den Kaffee gepackt hat. Und wenn ich bei Oma zu Gast war und habe ich dann immer Süßstoff noch mir auf die Zunge gelegt, wurde mir immer gesagt, hör auf damit, wenn man das so isst, dann kriegt man
Krebs. Dann bleiben die Augen so stehen.
Nee, also man hat mir immer mehr Angst gemacht, so. Dann kriegt man Krebs. Und dann habe ich immer gedacht, ja und ihr Vollidioten packt das in Kaffee, das ist ja auch irgendwie nicht richtig konsequent.
Das ist wie wenn du dir mit dem Tintenkiller über die Haut malst, auch das ist krebserregend, hat man mir mal irgendwann erzählt.
Ja. Wo habt ihr früher in eurer Kindheit disziplinarische Hinweise bekommen von Eltern, Verwandten, Lehrern, was hätte angeblich auch Krebs zu Krebs geführt oder anderen schlimmen Krankheiten, um euch an etwas zu hindern, etwas zu tun? Spannende Frage, kurze Mail an höraufdamit@wochennotiz.de. Und ich würde der Süßigkeit, also es hat schon was Geselliges, man mit dieser Flasche irgendwo zu sitzen und sich dann immer mal wieder einen reinzukippen. Ich würde sagen, der gibt von mir eine gechillte 6 mit einer umgedrehten Kappe.
Ich möchte das nicht mit einem Zahlenwert bewerten, sondern einfach mit, es schmeckt irgendwie nicht richtig gut, aber auch nicht richtig schlecht.
Ja. Wie unser Podcast.
Ja, das ist richtig. Wobei, seitdem ich mal wieder bei Joko und Paul reingehört habe, weiß ich zumindest, wir sind nicht der Schlechteste.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sehen uns, hören uns. Vielleicht sehen wir uns auch irgendwann mal. Nächste Woche, ich glaube, Freitag nehmen wir auf. Gucken wir mal. Bis dann. Tschüssi, Kowski.
Redet mehr über die Grünen und die SPD und die CDU, meinetwegen.
Und nicht
auch
über die Dementoren.
Tschüss.
Wochennotiz. Alle Infos zum Podcast mit Tim und Nick auch unter wochennotiz.de.